Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anne Reit. Guten Morgen. Welche Interessen werden verfolgt? Und wichtiger noch, wer verfolgt diese Interessen und mit welchen finanziellen Mitteln? Das sind Fragen, die ein sogenanntes Lobbyregister beantworten soll. In Berlin soll es kommen, in Brüssel ist es schon da. Was es leistet und wo es an seine Grenzen stößt, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem bilateraler Deal. Polinnen und Polen in Großbritannien dürfen auch weiterhin kommunal wählen sowie sich wählen lassen. Und Hoffnungsträger und Hassfigur. Istanbuls Bürgermeister ist ein Jahr im Amt. Was er bewegen konnte, auch dem gehen wir heute nach. Der Fall Philipp Amthor hat Bewegung in eine Debatte gebracht, die nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel genau verfolgt wird. Die CDU hat angekündigt, einzulenken. Noch in dieser Legislaturperiode soll in Deutschland ein Lobbyregister kommen. Das kündigte Generalsekretär Ciemiak am Wochenende an. In der EU gibt es ein solches Register bereits, das sogenannte Transparenzregister für Parlament und Kommission, eine öffentlich zugängliche Datenbank, bei der sich Interessenvertreter anmelden und entsprechende Informationen über ihre Lobbyaktivitäten hinterlegen. Kommissionsmitglieder müssen außerdem veröffentlichen, mit wem sie sich treffen, und Europaabgeordnete und EU-Beschäftigte müssen auch transparent machen, wenn sie von Lobbygruppen eingeladen werden. Im Vergleich zu Berlin bilanziert der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold, sei man in Brüssel im Transparenzparadies. Dem gemeinnützigen Verein Lobby Control geht das nicht weit genug. Nina Katzemich ist dort zuständig für Fragen des Lobbyismus in der EU und jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum geht Ihnen das Brüsseler Modell nicht weit genug?
Ja, ich würde vor allem mal zwei Schwächen nennen wollen. Zum einen handelt es sich eben um kein Gesetz. Das war schwierig zu machen in der EU. Und daher ist es auch wahnsinnig schwierig, Fehler in dem Gesetz, absichtlich oder nicht, nachzuvollziehen und auch zu sanktionieren im Zweifelsfall. Und der andere Aspekt, der uns stört, ist, dass der Rat, also das Gremium der Regierung der Mitgliedstaaten, bisher vollkommen raus ist. Also die müssen da bisher gar nicht mitmachen.
Und zu was führt das Ihrer Meinung nach?
Na, das führt dazu, dass man zugeben muss, dass man schon einiges darüber sieht, dass was Kommission und Parlament so mit Lobbyisten machen. Aber wenn ein Gesetzentwurf im Rat ankommt, dann herrscht eigentlich ganz schön eine Finsternis für die Öffentlichkeit. Also wir wissen nicht, mit wem da gesprochen wurde. Und weil der Rat auch sonst sehr intransparent ist, wissen wir auch gar nicht, welche Positionen welche Regierung eigentlich so vertritt oder welche Position Deutschland eigentlich einnimmt.
Und doch bemüht sich der Rat ja nach eigenen Angaben um Transparenz, macht Protokolle und Dokumente zugänglich. Die ständigen Vertreter bei der EU müssen Auskunft geben. Wie transparent kann diese Arbeit sein, bei der es ja oft um richtig harte Kompromisse und eben auch im Vorfeld um größtmögliche Vertraulichkeit geht?
Ja, natürlich, die Kompromisse müssen sein. Aber bei den Protokollen schon würde ich sagen, naja, da hapert es ziemlich, denn oft gibt es eben überhaupt keine Protokolle. Und wenn wir sie bekommen, dann meist erst, wenn eine Entscheidung schon gelaufen ist. Also insofern ist das da mit der Transparenz, glaube ich, wird das netter beschrieben, als es in Wahrheit ist. Und die ständigen Vertreter, also das ist ja, sind ja wichtige Akteure in der EU-Politik, ne, von jeder Botschaft sozusagen die Diplomaten. Und das ist eine sehr freiwillige Sache, das machen einige. Seit kurzem auch die Deutschen, das muss man lobend hervorheben. Aber es machen eben nur einige freiwillig, da gibt es bisher gar keine Verpflichtung. Und der Rat besteht auch darauf, dass das halt die Regierungen selber entscheiden müssen.
Woran hakt es Ihrer Meinung nach, dass der Rat nicht mit von der Partie ist?
Ich denke tatsächlich, es ist eine Willenssache. Der Rat sieht sich bisher einfach nicht als eine richtig demokratische Institution. Die sehen sich halt als das Gremium, wo dann am Ende die Mitgliedstaaten ihre Kompromisse aushandeln. ich kann das ein bisschen verstehen, aber ich finde, das kann man in heutigen Zeiten einfach nicht mehr machen, wo wir überall nach Lobbyregistern fordern. Und ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben halt schon auch ein Recht darauf zu sehen, aha, okay, hier geht es um wichtige Themen, hier geht es um unser Essen, hier geht es um Nahrung, um Luft oder CO2-Emissionen. Warum dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, welche Position die Bundesregierung da vertritt? Also davon kriegen wir eigentlich fast gar nichts mit.
Jetzt gibt es in Deutschland ja Bewegung in Richtung einem deutschen Lobbyregister. Lässt Sie das hoffen für die deutsche Ratspräsidentschaft, dass also noch einmal Schwung in auch diese Debatte auf Brüsseler Ebene kommt?
Na, also ich denke, wenn jetzt wirklich ein Lobbyregister in Deutschland käme, und zwar müsste da auch die Bundesregierung teilnehmen, damit wir wirklich von einem Lobbyregister sprechen, dann haben wir schon ganz schön was gewonnen, weil dann sehen wir ja auch Einfluss auf die EU-Politik im Idealfall, also wenn zum Beispiel auch Treffen veröffentlicht werden, was wir uns wünschen. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Ich glaube nicht so richtig dran, dass die Bundesregierung viel mehr macht, denn es gab vor kurzem hat Jan Korte von der Linken nochmal eine Anfrage gestellt im Bundestag und die Antwort ist jetzt da und da äußert sich die Bundesregierung zu den Fragen der Ratstransparenz schon sehr wischiwaschi. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ja, wie gesagt, mit einem Lobbyregister und den ständigen Vertretern, die vielleicht alle das machen müssen, ne, dass sich die Bundesregierung da engagiert, da hätten wir schon ganz schön viel geschafft.
Finnland hat ja während seiner Ratspräsidentschaft recht Transparenz, alle Treffen von Ministern recht transparent gemacht zu Europathemen. Welche Länder, würden Sie sagen, sind denn schon weiter als andere in der EU in Sachen Transparenzregister, Lobbyregister?
Ja, genau. Also Finnland war da sehr fortschrittlich. Was Lobbyregister in den Nationalstaaten betrifft, würde ich mal Frankreich und Irland so als Vorbilder nehmen. Die haben beide Transparenzregister auf gesetzlicher Ebene. Da gibt es auch Sanktionen. Das ist auch alles nicht perfekt, aber die sind auf jeden Fall deutlich weiter als viele andere EU-Staaten.
Nina Katzemich ist beim gemeinnützigen Verein Lobby Control zuständig für Fragen des Lobbyismus in der EU. Haben Sie besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Soll das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union bleiben oder die EU verlassen? Remain oder Leave? Das waren die beiden Möglichkeiten, über die Großbritannien heute vor 4 Jahren abgestimmt hat, mit bekanntem Ausgang.
Brexit means Brexit.
Doch mit dieser scheinbar so klaren Aussage sollte die ehemalige Premierministerin Theresa May allerdings mehr Fragen aufwerfen als beantworten und am Ende weiterreichen an ihren Nachfolger Boris Johnson. Auch 4 Jahre nach der Abstimmung ist zum Beispiel immer noch nicht klar, wie es nach dem Ende der Übergangsphase für EU-Bürger in Großbritannien weitergeht, ob sie zum Beispiel an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. Das verhandelt Großbritannien gerade einzeln, Land für Land, zuletzt mit Polen. Über dieses Abkommen berichtet für uns Nathalie Klinger.
Kurz nachdem Aga Deichten von Polen nach Großbritannien kam, gründete sie eine polnische Samstagsschule.
In 2010 we had a 46 children.
2010 haben wir mit 46 Kindern angefangen. Heute sind es 350. Ich habe selbst 2 Kinder und wollte sicherstellen, dass sie ihren Hintergrund kennenlernen und Kontakt mit der Familie in Polen halten können.
What is their background and they be able to communicate with family in Poland?
In der Covid-19-Krise koordinierte die Lokalpolitikerin freiwillige Helfer im Krankenhaus ihrer Stadt Watford, nordwestlich von London. Viele der knapp 100.000 Einwohner wissen Deichtens Engagement zu schätzen. Schon 2-mal wählten sie die 37-Jährige in den Bezirksrat. Dort sitzt sie für die liberaldemokratische Partei Liberal Democrats und setzt sich für die Belange ihrer Mitbürger ein. Wäre es nach Theresa May und ihrem Brexit-Deal gegangen, hätte Deichten ihr Amt längst abtreten müssen.
I felt for the first time.
Da war ich zum ersten Mal wirklich verletzt und aufgebracht. Ich sollte nicht mehr für meine Gemeinde arbeiten dürfen. Dabei liebe ich diesen Job.
Umso mehr freut sich Deichten über ein Ende Mai geschlossenes Abkommen zwischen Polen und Großbritannien. Das ermöglicht es ihr, nach Ende der Brexit-Übergangsphase weiterhin für den Bezirksrat zu kandidieren. Denn das Abkommen regelt, Polen in Großbritannien dürfen auch nach dem 31. Dezember 2020 bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben und gewählt werden. Etwa 900.000 gibt es von ihnen. Die polnische Nationalität ist die zweithäufigste in Großbritannien. In Polen ansässigen Briten steht das gleiche Recht zu. Allerdings leben dort nur etwa 6.000.
Dann sieht das natürlich aus wie ein ganz toller Deal für Polen.
Patrick Lohlein ist Wahlrechtbeauftragter bei der Organisation The 3 Million, die sich für EU-Bürger in Großbritannien einsetzt.
Und so wird es auch von manchen EU-Gegnern in Großbritannien angesehen, aber es ist eine kleine Minderheit.
So schreibt etwa Brexit-Befürworter Peter Hearn auf Twitter, das ist ein stark einseitiger Deal. Eine Seite kriegt 100-mal mehr als die andere. Dass längst nicht alle EU-Gegner mit dem Abkommen ein Problem haben, zeigt sich in Aga Deichtens Wahlbezirk Watford. Der stimmte mit knapper Mehrheit für den Brexit, als die Polin dort bereits Abgeordnete war. Er wählte sie allerdings auch in der Legislaturperiode danach zurück ins Amt. Heute ist Deichten Vorsitzende des Bezirksrates.
Meine Wähler meinten, es ist uns egal, welche Farbe dein Pass hat. Du bist eine von uns. Du opferst deine Zeit für uns. Wir sind zufrieden mit deiner Arbeit.
Jedoch liegt die Wahlbeteiligung bei britischen Kommunalwahlen im Schnitt nur bei etwa 35%. Patrick Lohlein.
Das interessiert sehr wenig Leute. Das ist das Problem. Und das Polenabkommen, das wurde so gut wie auch gar nicht berichtet hier in der Presse. Und das ist sehr schade natürlich.
Er glaubt, wer Einwanderern ein Stimmrecht in ihrer Gemeinde einräumt, bezieht sie damit direkt in die Gesellschaft ein.
Das ist auch eine große Motivierung für solche Abkommen.
Außer mit Polen hat Großbritannien mit Portugal, Spanien und Luxemburg bilaterale Wahlrechtsabkommen geschlossen. Kommen keine weiteren Einigungen zustande, könnte es sein, dass in Zukunft zwar polnische Anwohner bei den Kommunalwahlen abstimmen können, deutsche oder Franzosen ab kommendem Jahr womöglich aber nicht. In Deutschland und Frankreich hingegen haben ansässige Briten bereits ihr Wahlrecht verloren.
In Großbritannien lebende Polinnen und Polen dürfen auf kommunaler Ebene weiterhin wählen. Gerade verhandelt Großbritannien Land für Land, welche Rechte für EU-Bürger in Großbritannien weiterhin gelten nach dem Ende der Übergangsphase. Nathalie Klinger berichtete für uns. Die Türkei ist bei deutschen Touristen beliebt, doch das Land gilt auch als Corona-Risikogebiet inklusive Reisewarnung. Das trifft auch die Millionenmetropole Istanbul hart. Bürgermeister Ekrem İmamoğlu von der größten Oppositionspartei CHP kritisierte diese geltenden Beschränkungen als falsch. Ebenso wie die Regierung. Ungewöhnlich ist sie, diese Einmütigkeit, und eher ungewollt. Denn vor genau einem Jahr war es Ekrem İmamoğlu, der in Istanbul haushoch über die regierende AKP siegte. Und das schon zum zweiten Mal, nachdem die Regierung die erste Wahl, seinen ersten Sieg, annulliert hatte. Als Bannerträger einer neuen Zeit wurde er gefeiert und als Herausforderer, der Staatspräsident Erdogan bei der nächsten Wahl ablösen könnte. Entsprechend schwer macht man es ihm nun, wie der Streit um den Taksim-Platz zeigt, über den Susanne Güsten berichtet.
Der Taksim-Platz, das Herz von Istanbul. Seit Jahren wird hier gebaut. Eine gewaltige Moschee dominiert den Platz, Aus der Großbaustelle gegenüber soll ein neues Opernhaus werden. Dazwischen eine gähnend öde Fläche von Betonplatten und sonst nichts. Wer heutzutage den Taksim überquert, der flaniert nicht, sondern hastet. Das wollte der neue Bürgermeister Imamoglu ändern. Vom Taksim aus wandte er sich Anfang des Jahres an die Bewohner der Stadt.
Meydan buluşmadır. Meydanlar.
Plätze sind Begegnungsstätten und Treffpunkte. Sie sollen uns die Seele einer Stadt zeigen. Leider ist das in Istanbul schon lange nicht mehr so. Wir wollen unsere Plätze jetzt neu beleben und dabei wollen wir die Bürger um ihre Meinung fragen. Ich lade Sie hiermit ein, an der Neugestaltung des Taksim teilzunehmen, dem Herzen der schönsten Stadt der Welt.
Um die Debatte in Gang zu setzen, ließ die Stadtverwaltung auf dem Taksim eine Konstruktion aus Stahl und Holz errichten. Unten war eine Ausstellung über den Taksim im Wandel der Zeit untergebracht. Darüber schwebte eine Plattform aus Holz. Aus luftiger Höhe konnten Besucher über den Taksim blicken. In einer Art Amphitheater konnten sie zusammensitzen und diskutieren. Oberbürgermeister Imamoglu kam auch dazu.
Wir haben diese Plattform errichtet, um die Bürger an der Diskussion um den Taksim zu beteiligen, damit wir hier gemeinsam überlegen können, wie wir das Herz von Istanbul wieder mit Leben erfüllen können.
Die Begegnungsstation, wie die Konstruktion hieß, kam gut an bei den Istanbulern. In der Ausstellung drängten sich die Besucher, viele von ihnen begeistert, so wie diese Frau. Die Fotos zeigen, wie dieser Platz sich über die Epochen verändert hat. Diese Erinnerung an die Geschichte können wir gut brauchen, denn so wie der Platz jetzt ist, ist er ja unerträglich. Das hier ist wie ein kleiner Freiraum, in dem man aufatmen kann. Es erinnert uns daran, dass dieser öffentliche Raum uns allen gehört. Auch die Plattform über der Ausstellung fand großen Anklang. Zwischen moderierten Diskussionen zur Umgestaltung des Platzes spielten Musikgruppen dort auf. Von früh bis spät saßen Anwohner zusammen, sangen, tanzten und diskutierten. 2 Monate sollte das Projekt bestehen. Doch nach ein paar Tagen schritt die Polizei ein und schickte die Bürger fort.
Als wir heute angekommen sind, ist uns mitgeteilt worden, dass hier keinerlei Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen und alles verboten worden ist. Wir protestieren gegen diesen Verstoß gegen unser Versammlungsrecht, aber wir müssen weichen.
Die Denkmalschutzbehörde habe den Abriss angeordnet, teilten die Behörden mit. Angesichts der Betonwüste und Großbaustellen auf dem Taksim ein fadenscheiniger Vorwand der Regierung, die städtische Aktion abzuwürgen. Doch es half nichts. Imamoglu musste die Plattform abmontieren lassen und damit endete die Bürgeraktion. Es war weder der erste Eingriff aus Ankara in Imamoglus Amtsgeschäfte noch der letzte. Die Regierung hat Ermittlungen gegen Imamoglu wegen seiner Amtsführung als früherer Stadtteilbürgermeister eingeleitet, eine städtische Spendenaktion für Opfer der Corona-Krise verboten und sogar die Verfügungsgewalt über den Galata-Turm beansprucht, der ein Wahrzeichen von Istanbul ist. Bei den Bürgern der Metropole macht sie sich mit solchen Eingriffen nicht beliebter, wie dieser Istanbuler in einer Straßenumfrage des Senders Yol TV sagte.
Ich finde es absurd, dass die Plattform abgebaut wird. Das soll offenbar ein Schlag gegen die Stadtverwaltung sein. Ich finde es nicht richtig und nicht vertretbar, dass sich der Staat so in die Angelegenheiten der Stadtverwaltung einmischt.
Ekrem İmamoğlu ist vor einem Jahr zum Bürgermeister von Istanbul gewählt worden, Susanne Güsten zog Bilanz. Nachzulesen und zu hören auch im Netz unter deutschlandfunk.de oder in unserer kostenfreien Audiothek-App. Und das war's von uns für heute. Bei Tag für Tag geht es gleich weiter, unter anderem mit diesem Thema. Sensible Beratung im Videochat, wie sich schwangeren Konfliktberatung in Corona-Zeiten verändert. Mehr Europa gibt es dann spätestens morgen ab 10 nach 9 wieder. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.